So, nun kommen wir zu weiteren Versen aus dem Jakobusbrief, 1. Kapitel, Vers 9 bis 12 heute. Die wahre Größe der Gläubigen ist in Christus. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Also wir haben ja schon gerade jetzt den Vers hatten wir letztes Mal auch gelesen, aber das letzte Wort des letzten Verses gehört, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, Gott lieb zu haben. Ich meine, die Menschen sollen wir auch lieb haben. Fällt uns manchmal sehr schwer. Aber wenn wir Gott lieb haben, können wir sogar die Menschen lieben. Dann kann man auch sich selbst annehmen. Das ist immer das Erste, Gott lieben. Denn wenn ich Gott nicht liebe, verzweifle ich an mir selbst. Wenn ich mir die Mühe mache, mich anzusehen, wenn ich mir die Mühe mache, die anderen anzusehen, verzweifle ich an ihnen. Aber wenn ich mir die Mühe mache, mich anzusehen, verzweifle ich an mir selbst. Warum? Weil ich immer wieder in der Praxis feststelle, dass ich das nicht bin und tue, was ich glaube. Der Jakobusbrief spricht aber davon, dass wir das, was wir glauben und bekennen mit Worten, auch sein sollen. Ansonsten ist der Glaube tot. Was hilft der Glaube in dieser Zeit, wenn ich das nicht tun kann und tue, was Gott sagt? Wenn ich tue, nur was ich verstehe oder was andere Menschen mir sagen, also an Diktaten fehlt es ja nicht. Gibt es ja jeden Tag in der Welt Diktate. Das musst du machen, dies musst du machen, das sollten wir tun, dagegen bin ich, dafür bin ich und so weiter. Nein, daran fehlt es wirklich nicht. Aber das, was Gott sagt zu tun, daran fehlt es einfach in der Umsetzung. Und hier sucht man jetzt, wer ist wirklich groß? Wer macht das Richtige? Hier haben wir von Armen, von Niedrigen und Hohen gelesen. Wer niedrig ist, der soll sich freuen seiner Größe. Ja, aber wenn er niedrig ist, wie kann er denn groß sein? In Christus ist er groß. Und wer äußerlich reich und groß ist, der soll sich freuen der Niedrigkeit in Gott. Dass er Jesus hat, damit das Treffen der Gläubigen in Christus stattfindet. Der äußere Stand, in dem wir uns als Gläubige befinden, der äußere Stand in dieser Welt äußerlich, kann eine Glaubensprüfung oder auch Glaubensanfechtung sein. Es kann eine große Anfechtung sein, wenn man reich ist. Weil man dann nämlich unabhängig werden könnte von Gott. Das machen wir alles selbst. Ich kaufe mir, was ich will. Ich frage doch nicht mehr Gott danach. Eine große Anfechtung. Ich hab's doch. Ein anderer, der es nicht hat, der betet vielleicht um wichtige Dinge. Aber ich brauche nicht beten. Ich kauf's einfach, weil es mir gefällt. Es kann eine große Anfechtung sein, unser äußerer Zustand. Das steht ja bereits im Buch der Sprüche schon geschrieben, wo Agur betete und Gott einfach bat darum, dass er nicht diesen äußeren Zuständen anheimfallen möchte. In Sprüche 30, Vers 8b und 9. Armut und Reichtum gib mir nicht. Das sind äußere Zustände. Lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, dass du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Ich bestimme hier, das mache ich jetzt alleine, das regle ich. Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Also äußere Zustände können Prüfungen sein und große Anfechtungen sein. Wohl dem, der mit den äußeren Umständen des Lebens geistlich umgehen kann. Es ist also die Frage, wie ich mit den von Gott gegebenen Umständen, das muss nicht Geld sein, nicht reich, arm sein, kann auch krank und gesund sein, umgehe. Äußere Umstände. Ich erinnere mich immer wieder diesbezüglich, wir waren ja früher regelmäßig in der Zionshalle zu den Osterkonferenzen, auch als unsere Kinder noch klein waren. Und dann kam ein Bruder mit einem schönen roten Mercedes, glänzend dort an. Und natürlich, unser Sohn hat sich für das Rot und den Glanz interessiert und ging dorthin und fasste das. Komm zurück, und hab den da weggezogen, da machst du einen Kratzer rein und so. Dann sagte der Bruder, ach, lass ihn doch, ist doch nur Blech. Oh, sag ich so, wer redet denn so über so einen schönen Mercedes? Ja, ist ja nur Blech. Und der Junge durfte das wieder anfassen. Dachte ich, oh, der Bruder ist aber frei von dem Auto. Der ist frei. Und es war ein tolles Auto. Ja, das war nicht nur ein alter Schinkenschild, 10 Jahre oder 20 Jahre alt. Das war ein klasse Auto. Aber er sprach so, nein, das weißt du, lass es doch. Also es kommt darauf an, wie wir mit den äußeren Umständen umgehen. In der Gemeinde Jesu sollen die äußeren Unterschiedlichkeiten, die es ja gibt, der eine ist krank, der andere ist gesund, der eine ist arm, der andere ist reich, es gibt so viele äußere Unterschiede. Die sollen aber nicht zum Tragen kommen, wenn es um die Nachfolge Jesu geht. Das haben wir hier gelesen. Ein Bruder, der niedrig ist, der rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, der rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Also lege keinen Wert auf den äußeren Zustand, sondern auf das, was du in Christus bist. Der äußere Unterschied soll nicht zum Tragen kommen, sondern vielmehr das Wort, das der Herr in seinem Gebet in Johannes 17, 21 sagte, dass sie alle eins seien. Und wenn wir hier Schluss machen würden bei diesem Satz, würde nicht das richtige Einssein dabei rauskommen. Ich habe gerade wieder gelesen, ja, auch über verschiedene Äußerungen verschiedener überkonfessioneller Gruppen, wo man sagt, wir müssen alle einig sein. Einig sein ist aber hier nicht gemeint, sondern eins sein. Und weil der Herr zusetzt in diesem Satz, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das ist eine Einheit. Die sind sich nicht nur einig, sondern sie sind eins. Deckungsgleich in der Gesinnung, deckungsgleich im Willen, deckungsgleich im Handeln, auf dass sie eins seien, wie wir, Vater. Damit, und da erst kommt jetzt die Begründung, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Nicht durch eine Einigkeit wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast, sondern wenn sie eins sind, so wie wir, Vater, du in mir und ich in dir eins sind. Erst dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Vorher nicht. Vorher sehen sie eben nur den Menschen, sehen sie nur den äußeren Unterschied, den Versuch, irgendwie miteinander auszukommen. Und das sagt die Welt, der Humanismus besonders, ganz klar. Das versuchen wir auch. Und das kriegen wir eigentlich schon ganz gut hin. Dazu brauchen wir keinen Gott. Da steht hier, Humanismus ist nicht das Leben aus Gott. Um aber eins sein zu können, müssen die Kinder Gottes in ihrer Gesinnung durch den Heiligen Geist zu einer Einheit kommen. Nur die gemeinsame Ebene im Heiligen Geist bringt dieses Einssein, was Gott der Vater im Sohn und der Sohn im Vater hat. Der arme, niedrige Bruder darf also nicht in der Gesinnung der äußeren Armut stehen bleiben und sich darin bedauern lassen. Und der reiche, hohe Bruder darf nicht in der Gesinnung des materiellen Reichtums leben und sich darin bewundern lassen. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem äußeren Zustand, arm, reich, gesund, krank, hoch, niedrig, und dem inneren Herzenszustand, eins sein in Christus. Das sind total entgegengesetzte Welten. Da spielen also die äußeren Dinge in diesem Einssein in Christus die Rolle nicht. Und das meint Jakobus für das praktische Christentum. Sagt, wenn Glaube praktisch ist, dann müssen die äußeren Umstände unbeachteter bleiben im Verhältnis zu dem, was ich neu in Christus geworden bin. Es wird und muss immer einen äußeren Standesunterschied geben. Das ist so. Es muss Kranke geben. Es gibt Gesunde. Und zwar warum? Damit es auch eine dienende Ergänzung gibt. Wie könnte jemand Barmherzigkeit üben, wenn es keinen gäbe, der diese Barmherzigkeit braucht? Wie könnte man einen Kranken trösten, wenn es keine Kranken gäbe? Wie könnte ein Reicher sich über den äußerlich Armen erbarmen, wenn es keine Armen gäbe? Es muss also eine Wechselwirkung möglich sein, aber durch den Geist. So wie in 2. Korinther 8 der Apostel Paulus Folgendes schrieb. Er machte ja aufmerksam, da sind Brüder und Schwestern in Jerusalem. Denen geht es nicht so gut. Also, ihr, denen es besser geht, gebt jetzt was ab für sie. In Vers 9, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und darin sage ich meine Meinung. Denn das ist euch nützlich, die ihr seit vorigem Jahr angefangen habt, nicht allein mit dem Tun, sondern auch mit dem Wollen. Nun aber vollbringt auch das Tun, damit ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen und nach dem Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was einer nicht hat. Nicht, dass die anderen gute Tage haben, also das setzt er zu, das geht jetzt nicht darum, dass es den Armen jetzt plötzlich besser geht und sie gute Tage haben sollen und in ihrer Not, die sie leiden, sondern der Sinn ist, dass es zu einem Ausgleich komme. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, als wenn der Reiche sagt, hier hast du mal 50 Euro, damit es dir ein bisschen besser geht. Nein, es geht geistlich um den Ausgleich, um die Annahme, um das Geborgensein in Christus. Ich sehe den anderen zuerst als ein Kind Gottes und nicht, weil er arm ist oder reich ist. Und somit wird der Ausgleich geschaffen, dass die Nähe Kind Gottes zu Kind Gottes entsteht, dass sie eins sind in uns. Und dann heißt es hier weiter, jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe. Mit anderen Worten, ihr braucht auch was. Wenn vielleicht nicht gerade das Geld, ist es was anderes. Und so ein Ausgleich, nochmal das Wort, geschehe. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, als es um das Manna ging in der Wüste, was Israel sammeln sollte jeden Tag, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Es war ein Ausgleich da. Alle wurden gleich innerlich auch bedacht, dass sie alle danken konnten. Darum geht es. Die Dienstgesinnung in der Gemeinde Jesu fördert die Einheit. Wir können sagen, nur die Dienstgesinnung fördert die Einheit. Nur die Dienstgesinnung. Denn Jesus hat uns gedient. Und somit hat er uns reich gemacht. Seine Armut hat uns reich gemacht. Er war der größte Diener. Dienstgesinnung, ja? Das fördert die Einheit. Dagegen Herrschgesinnung fördert Zerspaltung. Der Herr Jesus hat diese Dienstgesinnung in dem größten Maße gezeigt, indem er nämlich seine äußere Herrlichkeit, sein Herrlichkeitsstand verlassen hat, obwohl er die Herrlichkeit beim Vater nach wie vor besaß. Also er wurde ihrer nicht verlustig, dass er sie nicht hätte wieder einnehmen können. Er hat sie wieder eingenommen. Aber er verließ sie, er achtete sie erstmal nichts, um zu dienen und somit die Verbindung zu uns zu schaffen, die Stellvertretung für uns einzunehmen, die Anfechtung für uns zu erdulden, die Versuchungen zu erleiden, ja sogar den Tod für unsere Sünden zu schmecken. Da verließ er seine Herrlichkeit. Er war ja gar nicht ohne Herrlichkeit, so dass wir sagen könnten, naja, er hat nichts verlassen, er war eben auf unserer Ebene und er hat einfach nur solidarisch ja zu uns gesagt. Nein, er hat die Herrlichkeit verlassen, wurde arm, damit wir reich werden. Eine Dienstgesinnung, ja, das lesen wir ja auch im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5, steht das ja so wunderbar geschrieben. So sollt ihr auch gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann kommt das wieder so. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. So seid untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ein drittes, um nicht den jeweiligen äußeren Zustand ihm zu erliegen. Man kann ja auch seiner Krankheit sehr erliegen und immer rumjammern. Ich weiß, ich hatte jetzt auch immer so ein paar körperliche Einbußen. Das fiel mir auch manchmal schwer zu überwinden. Man jammert lieber leichter. Tröstung nehme ich auch gerne an. Wenn meine Frau mich getröstet hat, fand ich gar nicht schlecht. Ja. Aber das ist nicht das Eigentliche. Man darf sich nicht dieser Sache ergeben, ja, nur um das zu suchen. Um den äußeren Zuständen also nicht zu erliegen, sollen die Glaubensgeschwister, die arm und niedrig sind, sich in der Höhe in Christus bewusst werden und darin freuen. Sollen sich rühmen, ich bin reich in Christus. Ich bin gesund in Christus. Ich habe ein festes Ziel in Christus. Sie sollen sich so rühmen, dass eben der, der sich auf äußeren Reichtum und Wohlleben beruft, blass wird vor Neid. Dass er auch davon mal loslässt und sagt, dann würde ich mich doch auch mal rühmen in Christus. Ja, das sagt Jakobus hier. Das soll der Reiche nämlich auch tun. Der soll anfangen, dasselbe Loblied zu singen. Und wenn die beiden dasselbe Loblied singen, spielt es keine Rolle mehr. Was ist denn dein äußerer Zustand, dein äußerer Zustand? Wir loben beide Gott und wir gehören zusammen. Naja, wir können ein bisschen austauschen und so, dann geht's im Ausgleich allen gut. Das Innere ist das Entscheidende dabei, ja? Er soll sich rühmen seiner Höhe in Christus. Er darf sich immer bewusst sein, dass wenn er im Blick auf sich nichts hat, doch in Jesus alles hat. Er hat in Christus die Versorgung, er hat das Geld, er hat Gaben, er hat Gesundheit, er hat genau das, was er braucht. Ihm fehlt absolut nichts. Das soll er merken und daran soll er sich orientieren und sagen, danke Herr, ich habe heute alles, ich habe alles. Genau das Maß, was du für mich bestimmt hast und was gut ist. Auch wenn ich es äußerlich vielleicht gar nicht so gut finde. Paulus fand seinen Krankheitszustand auch nicht gut. Aber der Herr sagt, der ist gut. Danke, dann würde ich danken, dass er gut ist. damit ich beschenkt wird. Ja, versteht ihr? Das soll aufkommen. Der Arme ist trotz seiner Armut immer ein Gotteskind in der Gemeinde. Und somit ist er gerecht vor Gott. Er ist weise. Er ist heilig. Und er ist erlöst von der Macht des Bösen. So lesen wir das ja in 1. Korinther 1, Vers 30, auch dieses Loblied auf Gottes Herrlichkeit, wie er sich gerade dem Geringen und dem Armen annimmt. Ich lese mal die Verse noch davor. Vers 28, das Geringe vor der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt, dass das, was nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit. In Christus habe ich die Weisheit, die nötig ist. Zur Gerechtigkeit, in ihm habe ich die Gerechtigkeit, die ich brauche vor Gott. Die Heiligung, ich bin heilig in ihm, wie es nötig ist. Und zur Erlösung ist er uns gemacht. All das soll in mir aufwachsen. Dessen soll sich der Schwache, der Arme rühmen. Wenn der Niedrige sich darin freut und dankbar dem Herrn gegenüber ist, wird er erstens ein stärkendes Zeugnis für die anderen Glaubensgeschwister. Wenn die das sehen, äußerlich gesehen hat er gar keinen Grund zu loben, und er freut sich aber doch, dann kommt die persönliche Rückfrage, warum tue ich das nicht? Ach, mir geht's so schlecht. Na, geht's ihm nicht auch schlecht? Doch, dem geht's schlecht. Aber der freut sich trotzdem. Er ist eine Ermutigung also für die anderen, ja? Zweitens, er ist auch ein Wunder vor den Augen vieler Heiden. Die können nämlich nicht verstehen, wie ein Mensch, der vielleicht äußerlich in der Niedrigkeit lebt, Armut, in der Krankheit, sich freuen kann. Da muss doch eine andere Kraft vorhanden sein. Wir wundern uns darüber. Das ist das praktische, erlebte Wort, was Petrus in seinem ersten Brief schreibt. 1. Petrus 3, Vers 15. Da kommt nämlich das dann zum Tragen. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen und dann seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Da werden die Ungläubigen sagen, sag mal, was ist denn bei dir los? Und ich habe das ja schon öfter mal gesagt und dem Herrn sei Dank, dass ab und zu er uns auch dieses Zeugnis offenbart, was in anderen vor sich geht, nicht so bei uns dort im Haus, unserer damaligen Hauswirtsfrau, die eine Ermutigung wurde für uns in schwierigen Situationen und sagte zu uns, bei euch geht sowieso alles anders zu. Oh, da wurden wir wieder erinnert. Ja, Herr, du bist ja da. Das muss uns die Frau sagen, die noch gar nicht so im Glauben steht. Aber sie hat etwas mitgekriegt. Ermutigung auch für sie. Und wir glauben, dass auch sie selig heimgegangen ist. Und ein drittes, wenn wir so als schwache Gefäße uns der Herrlichkeit Gottes rühmen, dann werden wir offen für die Geschenke, für die Handreichungen Gottes. Manchmal, wenn wir uns so betrachten, können wir uns fragen, was hat Gott uns überhaupt geschenkt? Wir fühlen uns oft so elend und so arm. Wir haben gar nicht das, was wir glauben haben zu müssen. Aber das liegt daran, dass wir uns nicht der Herrlichkeit Gottes rühmen. Mit unserem Gesinnung, mit unserem Sein. Wenn wir das tun, dann beschenkt uns der Herr, weil wir dann nämlich die Gabe nicht für uns einsetzen wollen, sondern für ihn. Und dann vertraut er uns auch etwas an. So wie auch in Lukas 16, in diesem Beispiel mit den Haushaltern, sagte der Herr Jesus nämlich, seid erstmal in den kleinen Dingen treu. Wenn ihr da nicht treu seid, ja, wer kann euch denn das Große anvertrauen? Mit anderen Worten, da wäre noch was, will Gott sagen, was ich dir geben will. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und Vers 12, und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Also wir bemerken hier, dass Gott will, in unserem praktischen Leben, will er, dass wir das Äußere, die äußeren Umstände nie überbewerten, sondern die Gemeinschaft mit ihm als das Höchste erachten und ihn darüber loben. Dann will er uns geben, was uns zusteht. Was euer ist, steht ja hier. Was Kindern Gottes gehört. Wie könnte ich euch das geben, was euch gehört, wenn ihr im Kleinen und mit den äußeren Dingen, die vergänglich sind, nicht treu umgeht? Ja, das ist also ein drittes noch, dieses Offensein für die Handreichung Gottes, die er uns zukommen lassen will. Durch diese Dankbarkeit Gott gegenüber wird das Kind Gottes reich beschenkt. Im Gegensatz zu den Undankbaren, die bleiben auch innerlich weiter arm. Dieses geistliche Prinzip zeigt uns auch der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief im 6. Kapitel auf, und zwar in Vers 9 und 10 sagt er, wir sind nach außen hin gesehen die Unbekannten und doch sind wir bekannt bei Gott. Also diese Gegensätzlichkeit, ja. Wir sind äußerlich die Sterbenden und siehe, wir leben. Wir sind äußerlich die Kranken, die Gezüchtigten, aber wir sind nicht getötet. Wir sind oft äußerlich in Traurigkeiten geführt, aber sind innerlich allezeit fröhlich. Wir sind als die Armen geachtet, aber die doch in Wahrheit viele reich machen. Als solche, die nichts haben und die in Wahrheit alles haben. Das ist der Gegensatz von außen und innen. Die Praxis soll lauten, verlass dich auf das Neue, das von Gott Gegebene. Ich lese dazu noch in dem zweiten Brief, also in demselben Brief, 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17. Da sagt der Apostel Paulus eben im Blick auf die äußeren Abläufe des Lebens. Unsere Trübsal, ja, die ist auch da. Sie ist aber zeitlich und leicht. Und sie schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige, starke Herrlichkeit, die Trübsal. Also außen sieht es ganz anders oft aus, als das, was ich innerlich geschenkt bekommen habe. Praxis des Glaubens heißt, ich verlasse mich auf das, was ich innerlich geschenkt bekommen habe. Nicht auf das, wie es außen zugeht. Und dann sagt er hier in dem Vers danach noch, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, also nicht das Äußere, ja, sondern auf das Unsichtbare. Da muss man sich doch selber immer wieder einholen und sich abfragen, mache ich das? Also man kann doch feststellen, und ich stelle das auch fest, dass man sein Reden, sein Beurteilen oft auf das abstellt, was man sieht. Da sieht man irgendetwas, ja, wie einer läuft, wie einer gekleidet ist und so weiter, und schon redet man was darüber. Aber er sagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, und darin bleiben wir. Das Sichtbare ist auch da, aber es bestimmt uns nicht mehr. Und wenn einer auf den Händen hier rumlaufen würde, bestimmt uns nicht mehr. Das ist ja seine Sache. Wir schauen auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, geht vorbei. Meine Frau sagt immer, in 100 Jahren ist alles vorbei. Sowieso. Geht vorbei. Weil es zeitlich ist. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und liebe Geschwister, Jakobus will uns auf diese Glaubenspraxis hinweisen und sagen, da musst du drin leben. Das ist Glaubenspraxis. Wenn du nur äußerlich rumhantierst und das als Maßstab deines Glaubens nimmst, fehlt dir was. Du musst auf den Unsichtbaren und das Unsichtbare schauen. Und da kommst du durch und da wirst du beschenkt. Und ein viertes, der Reiche Wir haben eben gerade von dem Armen gesprochen, ja, von dem, der sich niedrig, äußerlich niedrig in Erscheinung tritt. Und der Reiche, der Hohe äußerlich, dem alles gut geht, der soll sich seiner Niedrigkeit vor Gott bewusst werden, dass er im Grunde genommen nichts ist und soll dankbar werden, dass Gott ihn überhaupt angenommen hat. Denn Gott braucht seine Milliarden nicht. Ihm gehört sowieso alles. Ja? Er soll erkennen, dass er niedrig ist und dass seine äußeren Gaben und Fähigkeiten, seine Erkenntnisse, seine Besitztümer ihn nie tragen und nie erhalten können. Habe ich gerade im Radio gehört, so ein Kommentar, dass eben viele Reiche da sind, Milliardäre und so, aber die geben nichts ab. Die können es sowieso nicht verbrauchen, aber die geben auch nichts ab. Ja? Weil sie denken, dadurch werden sie getragen und erhalten. Und das soll der, der äußerlich hoch steht, nicht von sich halten, sondern er soll seine Niedrigkeit vor Gott sehen und die Dankbarkeit, dass er mit Jesus leben darf. Er soll sich rühmen, ein von Gott Beschenkter zu sein, mit geistlichen Gaben, mit Werten, die viel höher stehen als die äußeren Werte des Reichtums. Und wenn dieser dann erkennt, dass sein Zustand des Reichtums, in welcher Art auch immer, es kann die Gesundheit ein Reichtum sein, das Geld auch, es kann vielleicht auch die äußeren Lebensumstände, dass jemand sagt, ich bin reich, habe eine große Familie, ist auch eine Form von Reichtum. Wenn man das erkennt, den Zustand, dass der Reichtum vergeht und nichts gegen die Gemeinschaft mit Jesus ist, wird er das äußere Leben wohlhaben und betrachten, aber nicht so, als ob es ihn trägt. Nicht so, als ob es ihn trägt. Geld, Reichtum trägt mich nicht durch die Zeit. Menschen tragen mich nicht durch die Zeit, sondern Gott ist es. Und das ist genau das Wort, was Paulus auch, und wir überlesen das ja oftmals und wir verstehen es vielleicht auch gar nicht, hier in 1. Korinther 7, Vers 29 sagt, es ist so für unseren Kopf so ein gespaltenes Wort. Ja? Er sagt, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Das ist doch ein Widerspruch. Ich soll doch meine Frau ehren und lieben. Mir soll ich so tun, als hätte ich keine? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das kann ich nur geistlich verstehen. Das heißt also, das Äußere, meine Frau, der Mann, die äußere Hülle vergeht. Im Himmel ist es nicht mehr meine Frau und mein Mann. Da gibt es diese Verbindlichkeiten nicht. Sondern Jesus ist höher. Er steht über allem. Das will Paulus sagen, das vergiss nicht. Auch wenn du deine Frau siehst, auch wenn du deinen Mann siehst. Vergiss nicht die Priorität Jesus darüber. Denn das ist dein Leben. Das trägt dich durch. Und dann sagt er weiter, ja, dann die weinen. Weinen ist ja ein Zustand oft durch äußere widrige Umstände. Nicht? Ich weiß nicht, ich habe auch schon mal geweint. Es gibt Situationen, wo man weinen kann, die machen einen, wir sagen, fertig. Die machen einen fertig. Aber wenn das passiert und du bist tatsächlich da zum Weinen aufgegangen, dann weine, als ob du nicht weinst. Als ob du nicht weinst. Sieh immer das Höhere, praktischer Glaube. Christus steht über allem. Und wenn du einen Grund hast, dich zu freuen, das gibt es ja auch ab und zu mal in der Welt, dann freue dich, als ob du dich nicht freust. Gib dein Leben nicht in diese Freude hinein, als ob die das Wichtige in deinem Leben wäre. Und wenn du etwas kaufst, dann tu es so, als ob du es nicht behältst. Steht hier geschrieben. Und wenn du die Welt gebrauchst, dann gebrauch sie so, als ob du sie nicht gebrauchst. Also immer wieder Christus darüber. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Praktischer Glaube macht diese Spannung aus. Diese Spannung aus. Praktischer Glaube steht nicht im Bekenntnis von Worten. Das kann jeder. Jeder kann sagen, Jesus. Das hat noch gar nichts zu sagen. Sondern praktischer Glaube äußert sich an der Stelle, dass ich frei bleibe von den äußeren Umständen und bei Jesus bleibe, damit ich eins bin mit ihm, aber auch mit denen, die zu ihm gehören. Also, da komme ich noch zu dieser Einheit. Das ist die Grundlage überhaupt der Einheit zwischen Arm und Reich, diesen unterschiedlich äußeren Umständen, die Einheit zwischen den Glaubensgeschwistern, die Einheit in der Gemeinde Jesu. Die ist dadurch gewährleistet. Wir lesen in der Urgemeinde Folgendes von ihr zu Jerusalem, dass es da Schwierigkeiten gab in der täglichen Versorgung. Da lesen wir in Apostelgeschichte 4, 32, keiner sagte von seinen Gütern plötzlich mehr was. Vorher waren die sehr wichtig. Vers 35, jeder bekam, was nötig war. Also sie redeten in diesem Vers zuvor schon von den Gütern, aber nicht mehr als solche, dass sie ihre wären. Sie sprachen nicht mehr von ihren Gütern, das ist mein. Sondern mein war die Gemeinschaft jetzt in Christus. Natürlich waren das auch noch ihre Güter. Und dann lesen wir ja auch später, dass ja viele ihre Güter verkauften. Barnabas fing damit an. Aber es ging nicht darum, dass die Leute ihren Acker verkaufen sollten. Denn das steht ja eindeutig geschrieben auch. Petrus sagte ja dann zu Ananias und Sapphira auch, wieso, ihr hättet den doch behalten können. Seid ihr denn schlechtere Kinder Gottes, wenn ihr den nicht verkauft? Bloß weil Barnabas den verkauft? Nein, darum geht's nicht. Und zu der Frau hat er es auch gesagt. Und als er ihn verkauft hat, hättet ihr das Geld behalten können. Aber jetzt wolltet ihr unbedingt dabei sein, habt gesagt, ja, das ist ja ganzes Geld vom ganzen Acker und ihr habt doch was für euch behalten. Ihr habt es nicht gesagt. Warum? Warum? Also es ging nicht darum, du bist nur ein guter Christ, wenn du alles verkaufst. Aber habe es, als hättest du es nicht. Das ist wichtig. Die Gesinnung beim Verkauf des Ackers oder Nichtverkauf, das ist das Entscheidende. Und um in einerlei Gesinnung, und da komme ich zum Schluss, zu stehen, damit Jesus Christus durch das Einssein unter uns und sein Werk unter uns zum Zeugnis von seiner Auferstehung von den Toten wirken kann, gilt es, die Anfechtung zu widerstehen, die uns nämlich diese Anfechtung, das äußere Leben, wichtiger darstellen will als das Leben aus und mit Gott. Dieser Anfechtung gilt es zu widerstehen. Und wir wissen alle, dass wir sehr schnell dem äußeren Leben erlegen sind. Ja, da klammere ich mich ja gar nicht aus. Wie oft redet man immer nur von den äußeren Möglichkeiten und klagt über die äußeren Sachen? Ist man völlig mittendrin in dem äußeren Leben und sieht die Herrlichkeit des Herrn überhaupt nicht mehr darüber im Augenblick. Es geht sehr schnell. Aber das ist eine Anfechtung, der wir äußerst stark widerstehen müssen, damit Jesus sein Werk in uns vollführen kann. Deshalb sagt uns Gottes Wort, Römer 12, Vers 16, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Und in Sprüche 16, Vers 19 steht, besser niedrig sein mit den Elenden. Also das wird hier gelobt, besser niedrig sein mit den Elenden. Vers 19. Als Beute austeilen mit den Hoffärtigen. Besser niedrig sein mit den Elenden. Deswegen sage ich manchmal das geflügelte Wort so, wenn es den Elenden in einer Gemeinde gut geht, dann geht es der ganzen Gemeinde gut. Wenn es denen schlecht geht, geht es der Gemeinde nicht gut. besser mit den Elenden niedrig sein, als Beute austeilen. Matthäus 6, 31 will ich dazu auch sagen, und Vers bis 33, da spricht der Herr Jesus, trachtet zuerst immer nach dem Reich Gottes und sorgt nicht für morgen. Also das sind ja starke Worte. Die kann ich als Mensch überhaupt nicht unterstreichen. Als Mensch nicht. Also sage ich das unmöglich. Vielleicht gibt es einen Menschen, der das kann. Ich kann es als Mensch nicht. Aber als Kind Gottes kann ich das. Nur als Kind Gottes. Anders geht es nicht. Und diese Praxis des Glaubens, die sollen wir suchen und haben. Dass dieses Wort nicht nur ein theoretisches Wort bleibt, sondern im Alltag umgesetzt wird. Ein letztes gutes Beispiel möchte ich uns geben von dem König David. Wie wurde er genannt? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er hat doch äußerlich auch manches Schlechte gemacht. Aber seine Gesinnung war nach dem Herzen Gottes. Da ging es nämlich darum, dass er die Bundeslade, die ja einst von den Philistern weggeschnappt worden ist und dann zurückkam nach Israel, jetzt nach Jerusalem bringen wollte. Und das lesen wir in 2. Samuel 6. Und jedes Mal, wenn einige Schritte gegangen waren mit der Bundeslade, wurde Opfer gebracht und David tanzte. Ja, äußere Gottesdienst pflegt man ja noch in Israel, tanzte vor der Lade. Und er freute sich so stark, dass er sogar sein Obergewand auszog. Und das sah seine Frau. Als er nach Hause kam, da sagte sie, ha, was bist denn du für ein König, ja? Vor den Mägden da, wie hast du da rumgetanzt? Was sagte er? Ich will lieber mit diesen Mägden vor Gott zu Ehren kommen, als mit den Stolzen da im Hause. Das war seine Gesinnung. Und darum war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Lieber mit diesen verachteten Elenden, den Mägden, den Knechten, die du verachtest, Michael, will ich zu Ehren kommen. Ich will vor meinem Gott tanzen. Ich will ihn ehren, als nur in einem frommen Schmuck einher gehen, so wie es viele andere auch taten. Darum steht hier, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben. Und dass die ihn lieben, das soll so sehr wichtig sein, auch jetzt für uns.